In unserer Reihe, was Menschen heute von Gott trennt, sind wir jetzt inzwischen beim 6. Mal. Also wir hatten ja eine Einführung in die Thematik und ich habe jetzt noch was vergessen. So, da wurde ein bisschen genauer in die Thematik eingeführt und dann hatten wir verschiedene Themen. Ich darf aber wie zu jedem Mal kurz darauf hinweisen, es gibt dieses Buch nach wie vor am Büchertisch. Da kann man dann auch sich ein bisschen vertieft damit beschäftigen. Manches von dem, was in den Predigen kommt, basiert auf diesem Buch von Thorsten Dietz, Sünde, was Menschen heute von Gott trennt. Wir geben dann auch immer parallel dazu so ein kleines Handout heraus. Das kann man ebenfalls auf unserer Homepage, da wo man die Predigten findet, sich runterladen, um etwa in seiner Kleingruppe, Hauskreis oder auch ganz persönlich diese Thematik zu vertiefen. Da werden dann so ein paar interessante und auch provokante Fragen aufgeworfen, an denen man dann einen Abend gestalten kann, wenn man möchte. Wir hatten also bislang folgende Themen miteinander angesprochen. Da war das Thema blind, hart, süchtig und selbstlos. Falls jemand dazu auch noch Fragen hat, darf er sich gerne an einen von uns Pastoren wenden. Heute also geht es um den Begriff reich. Und die Heilige Schrift hat zu dieser Thematik unglaublich viel zu sagen. Also ich weiß nicht, ob das bewusst ist, wie viel die Bibel über dieses Thema spricht. Und ich möchte mit euch einen Einstieg nehmen und mal schauen, wie wir das so bewerten, was die Bibel zum Thema Reich, Wohlstand und so weiter zu sagen hat. Und da geht es mit mehreren Schritten. Ich habe hier so eine Ampel, da könnt ihr jetzt ein Lichtlein anzünden, rot. Das ist also, da ist ganz klar, da hat die Bibel ein echtes Problem. Gelb, das ist so ein bisschen ambivalent. Und grün ist kein Problem. Was sagt die Bibel zu dieser Thematik? Und jetzt gibt es ein paar Bibelverse und ihr müsst mir dann sagen, welches Lämplein angeht. Also, die erste Bibelstelle kommt im 1. Mose, Kapitel 13. Da wird über Abraham gesagt, er war sehr reich an Vieh, an Silber und Gold. Zweite Bibelstelle, 1. Mose 24, 35. Da heißt es, auch über Abraham, und der Herr hat meinen Herrn reich gesegnet, dass er groß geworden ist und hat ihm Schafe und Rinder, Silber und Gold, Knechte und Mägde, Kamele und Esel gegeben. Was für ein Licht zünden wir an? Die Ampel geht auf grün. Jawohl, also freie Fahrt, Reichtum ist eine feine Sache. Jedenfalls, so sagt die Bibel. Wir haben noch ein paar andere Beispiele. Beispiel 2. 5. Mose, Kapitel 8, Vers 17. Du könntest sonst sagen in deinem Herzen, meine Kräfte und meiner Hände Stärke haben mir diesen Reichtum gewonnen. Ein Vers später, Kapitel 8 im 5. Buch Mose, sondern gedenke an den Herrn, deinen Gott, denn er ist's, der dir Kräfte gibt, Reichtum zu gewinnen. Auf das erhielt er seinen Bund, den er deinen Vätern geschworen hat, so wie es heute ist. Was würden wir sagen? Gelb hört sich gut an, würde ich auch so sehen. Ja, also das ist ambivalent. Der Reichtum ist nicht das Problem. Die Frage ist, wie ist deine Einstellung, wie ist dein Umgang mit dem, was du so hast? Gelb. Eine nächste Runde. Was sagt die Bibel zum Beispiel hier? 1. Könige 3, Vers 11. Ihm ist Salomo. Und Gott sagt also zu Salomo, weil du darum bittest und bittest weder um ein langes Leben, noch um Reichtum, noch um deiner Feinde Tod, sondern um Verstand, dann geht das so weiter, will ich dir auf jeden Fall so viel Verstand geben, dass es keinen auf der Welt gibt, der mehr Grips und mehr Verstand und mehr Weisheit hat als du. Und außerdem dazu gebe ich dir, worum du nicht gebeten hast, nämlich Reichtum und Ehre, sodass deinesgleichen keiner unter den Königen ist zu deinen Zeiten. Und so heißt es dann, so war der König Salomo größer an Reichtum und Weisheit als alle Könige auf Erden. Grün, ganz einfach, ne? Reich ist gut. Ist schön. Könnte man sagen. Nochmal eine Runde, ja? Offenbarung 3, Vers 17. Folgende. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe. Du sagst, ich bin reich, ich habe alles, was ich will, ich brauche nichts. Und du merkst nicht, dass du erbärmlich und bemitleidenswert und arm und blind und nackt bist. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer gereinigt wurde. Dann wirst du reich sein. und kaufe auch weiße Kleider, damit du dich bekleiden kannst und dich wegen deiner Nacktheit nicht schämen musst. Und kaufe Salbe für deine Augen, damit du sehen kannst. Ich denke, das ist nicht schwierig zu hören und zu sehen, dass die Ampel hier ganz klar auf Rot springt. Und das korrespondiert gut noch mit den bisherigen Themen, die wir behandelt haben, denn es kommt jetzt hier auch noch die ganze Blindheit und Verhärtung hinzu. Eine letzte Runde. Psalm 62, Vers 11. Verlasst euch nicht auf Gewalt und setzt auf Raub nicht eitle Hoffnung. Fällt euch Reichtum zu, so hängt euer Herz nicht daran. Markus 4, Vers 19. Und die Sorgen der Welt und der trügerische Reichtum und die Begierden nach allem anderen dringen ein und ersticken das Wort und es bleibt ohne Frucht. Matthäus 19, 23. Jesus aber sprach zu seinen Jüngern: Wahrlich, ich sage euch, ein Reicher wird schwer ins Himmelreich kommen. Welche Lichtlein würdet ihr jetzt anzünden an der Ampel? Gelb? Rot? Da ziehen wir doch beide an. He? Das heißt, auf der einen Seite klar die rote Karte, auf der anderen Seite aufpassen. Es geht hier nicht darum, zum Beispiel Psalm 62, ja, fällt euch Reichtum zu. Das sagt noch nichts positiv oder negativ, oder? Aber dann achtet bitte drauf. Wir sind da auf einer gefährdeten Linie unterwegs. Man könnte sagen, auf einer schiefen Ebene. Und das sind nur jetzt ganz wenige Beispiele. Ich könnte also jetzt 2 Stunden lang eine Bibelstelle nach der anderen mit euch durchgehen und wir könnten viele Lichtlein anzünden. Es ist unglaublich, wie viel die Bibel zu dieser Thematik zu sagen hat. Fassen wir lieber einmal kurz zusammen und ziehen erste Rückschlüsse. Was wir festgestellt haben, wir können schlicht keine einheitliche, klare Linie zum Thema Reichtum, Wohlstand ziehen aufgrund biblischer Aussagen. Die ist da sehr breit gefächert. Von Rot über Gelb, über Grün, über Rot-Gelb gibt es da alles. Aber es gibt immer eine Meinung. Und eines will ich zunächst deutlich machen, im Jakobusbrief, Kapitel 5, heißt es, ihr Reichen, seht euch vor, passt auf, weint und klagt über das Schreckliche, das euch bevorsteht. Euer Reichtum zerfällt und eure schönen Kleider werden von Motten zerfressen. Das heißt aber mit anderen Worten, nicht unterschiedslos alle vermögenden Menschen sind hier angesprochen, wenn die Bibel vor Reichtum warnt. Es geht hier nur um solche, die ihren Reichtum auf unrechtmäßige Weise erworben haben oder aber deren Wohlstand auf Kosten anderer gegangen ist. Und da merken wir, oh, 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 da sitzen wir im Westen auf einer ziemlich schiefen Ebene. Bedeutet, Rückschlüsse, wir tun gut daran, die Radikalität des Wortes Gottes wahrzunehmen und uns nicht einfach damit rauszureden, dass bei uns ja alles halb so schlimm ist. Wir haben ja gerade ein bisschen gesammelt, nicht wahr? Ist das jetzt ein Opfer gewesen oder war das eine Kollekte? Als Angehörige eines reichen Kontinents sollten wir zunächst einmal diese Warnungen der Bibel wahrnehmen und nicht alle herausfordernden Aussagen der Heiligen Schrift abmildern oder entschärfen. Was wir ja ganz gerne tun. Nicht? Wir sagen alle, die Bibel ist Maßstab für Lehre und Leben. Aber wenn es dann irgendwo hart für uns persönlich wird, dann sagen wir, naja gut, der Text ist ja schon sehr alt und wir müssen die heutige Zeit bedenken und so. Ja, also auch im Thema Reich, Finanzen oder auch beim zweiten, wie bist du denn zu deinem Reichtum, zu deinem Wohlstand gekommen? Und vor allem, wie gehst du damit um, was dir anvertraut ist? Nimmst du den größten Teil für dich selbst? Bist du darauf bedacht, es möglichst abzusichern und noch mehr zu kriegen? Oder kannst du damit mit freien Händen und freiem Herzen umgehen und weitergeben von dem, was du hast? Wir diskutieren manchmal so bei Aufnahmegesprächen oder auch sonst zwischendrin über die Thematik, ja, wenn wir spenden, wie viel spenden wir denn? Und da wird immer von diesem berühmten Zehnten gesprochen. Habt ihr schon mal gehört, Zehnten? Ne? 10% dessen, was du hast an Geld, an Zeit, an Kraft, an Intelligenz, das kannst du doch abgeben ans Reich Gottes. Und dann wird die Frage gestellt, brutto oder netto vom Verdienst? Da müssen wir uns natürlich die Frage stellen, beschenkt Gott dich brutto oder netto? Gibt es da noch Abzüge? Ja, wenn du zum Beispiel Musik machen kannst, sag Gott, heute kriegst du von mir bloß netto. Also das ist ganz interessant, wie wir mit Geld umgehen. Auf diesem Beiblatt, was man runterladen kann, gibt es dazu ein paar weitere Themen. Also die gelbe Ampel an dieser Stelle. Und natürlich, das ist auch ein wichtiger Rückschluss, nicht jeder reiche Jüngling muss für seine Nachfolge auf allen Reichtum verzichten. Das heißt also jetzt nicht, dass irgendjemand hier erwartet, ihr geht hier raus und verkauft alles, was ihr habt und gebt es den Armen. Auch das gilt es zu bedenken. Wir haben hier also ein sehr reiches Bild. Und dann stellt sich also nun die Frage, was machen wir denn jetzt mit diesem Befund? Und ihr habt gerade das Lied von der Band Prinzen gehört. Die haben 1995 dieses Lied rausgebracht. Geld ist schön, es ist so praktisch. Kann so viel davon kaufen. Geld ist schön, nur nicht den Fehler machen, alles zu versaufen. Geld ist schön, es ist zwar nicht das Schönste auf der Welt, auf jeden Fall ist es schön und schöner als kein Geld. Geld ist sehr, sehr lecker, nur nicht süchtig werden. Geld also als Synonym für Reichtum. Und da möchte ich einhaken und uns mal zum Nachdenken anregen und sagen, wir können über Besitz in unserer heutigen Gesellschaft, in der wir alle leben, nicht mehr reden, ohne auch das Wort Besessenheit zu benutzen. Geld regiert die Welt. Und leider sind wir Christen da mittendrin. Reichtum allein verdirbt nicht den Charakter. Aber er steigert die Chancen, dass das geschieht. Reichtum ist wie das Flüstern der Schlange, wie der verführerische Anblick der verbotenen Frucht, wie die Bezauberung durch immer mehr und immer mehr. Und da könnte man sagen, stehen wir schon so wie auf einer schiefen Ebene. Und es ist ja dann unsere Herausforderung, auf dieser schiefen Ebene nicht abzurutschen. Und interessant ist ja, wenn wir glauben, dass wir die Sache im Griff haben, ist das häufig gar kein gutes Zeichen. Ich kann jederzeit mit dem Rauchen aufhören. Mache ich jeden Tag ein paar Mal. Geld? Nee, da habe ich einen ganz, ganz großzügigen Umgang damit. Die Bibel sagt im 1. Korinther Kapitel 10, Vers 12, wer also meint, er stehe fest und sicher, der gebe Acht, dass er nicht zu Fall kommt. Machen wir uns also bewusst, ganz offensichtlich kann Reichtum auch ein Segen sein. Und das, was wir vorhin bezüglich des Abendmahlstisches hier für Erntedanke angedeutet haben, du hast es ja ebenso erwähnt, wir sind reich beschenkt von Gott und das ist ein Segen. Aber das Urteil Gottes gegenüber ungerechtem Reichtum, gegenüber dem, wie wir mit dem uns Anvertrauten umgehen, ist extrem hart. Und die Gefahr, korrupt zu werden, die ist durchaus gegeben. Und wenn wir an Salomo denken, von dem wir eben gehört haben, dem ist genau das passiert. Der ist bös gekippt, obwohl er vorher noch so eine coole Einstellung hatte. Und es gibt ein Zitat, es ist von Papst Franziskus ganz aktuell. Das möchte ich euch mal nicht vorenthalten. Er sagt, Geld macht etwas mit Menschen, egal ob sie es haben oder nicht. Geld ist die Droge, für die es keinen Entzug geben kann. Geld ist kein Lebensbereich mehr, den man meiden könnte. Es ist das Medium, das in unserer Gesellschaft mehr und mehr alle Bereiche durchdringt. Fast alles hat seinen Preis. Unsere Wohlstandskultur bringt uns dazu, an uns selbst zu denken. Sie macht uns unempfindlich gegen die Schreie der anderen. Sie lässt uns in Seifenblasen leben, die schön, aber nichts sind. Führt uns zur Gleichgültigkeit gegenüber den anderen. In dieser Welt der Globalisierung sind wir in die Globalisierung der Gleichgültigkeit geraten. Wir haben uns an das Leiden des anderen gewöhnt. Es betrifft uns nicht. Es geht uns nichts an. Wer von uns hat darüber, solche Geschichten wie wir jetzt zum Beispiel ganz aktuell in den Nachrichten hören, Erdbeben und Tsunami auf der indonesischen Insel Sulawesi, den letzten Bericht, den ich gehört habe, mehr als 1550 Tote. Papst Franziskus schreibt weiter, wer von uns hat darüber und über Geschehen wie diese geweint? Wer hat geweint über den Tod dieser Brüder und Schwestern? Wer hat geweint um diese Menschen, die im Boot waren, um die jungen Mütter, die ihre Kinder mit sich trugen, um diese Männer, die sich nach etwas sehnten, um ihre Familien unterhalten zu können? Wir sind eine Gesellschaft, die die Erfahrung des Weinens, des Mitleidens vergessen hat. Die Globalisierung der Gleichgültigkeit hat uns die Fähigkeit zu weinen genommen. Ich kann mich noch erinnern, als solche Berichte von Naturkatastrophen, von Erdbeben und was weiß ich alles gekommen sind, Lampedusa zum Beispiel, da war das ein Aufschrei hier in der Bevölkerung. Da wurde gesammelt, da wurde medienwirksam Geld gesammelt und es wurde gesagt, wie viele Millionen zusammengekommen sind, wie viele Hilfstransporte gefahren sind. Wen von uns berührt heute noch das Schicksal in Sulawesi? Wirklich. Wir merken, wir können uns dieser Thematik reich und dem Umgang damit nicht entziehen. Es gilt nämlich ein ganz zentrales Thema der Bibel, das heißt Verantwortung. Die Gesetze Israels betonen ein zentrales und ganz besonders ein zentrales Thema, die Unterstützung der Armen und der Schwachen. Es geht um die Kranken und die Menschen, die unter schwierigen Lebensumständen und politischen Verhältnissen zu leiden haben. Was ist da? Wer kümmert sich um die? Und auch die Propheten kümmern sich ständig um diese sozialen Fragen, diese Ungerechtigkeiten, die Missachtung der Armen. Und dabei steht die Armenhilfe in einem ganz direkten Zusammenhang mit dem, was diese Menschen glauben. Jeremia hat einmal zum König Joachim gesagt, man kann das im Jeremia-Buch Kapitel 22 nachlesen, meinst du, ein prächtiger Palast macht aus dir einen mächtigen König? Hat dein Vater nicht auch gegessen und getrunken und sein Leben genossen? Das hat ihn aber nicht davon abgehalten, für Recht und Gerechtigkeit zu sorgen. Darum ging es ihm auch so gut. Er sorgte dafür, dass die Armen und Notleidenden zu ihrem Recht kamen. Deshalb hatte er Erfolg mit dem, was er tat. Wer so lebt, zeigt, dass er mich richtig kennt, spricht der Herr. Stellt sich also abschließend die Frage, was wollen wir denn tun? Ihr kennt ja bestimmt diese Geschichte von dem kleinen Mädchen, das am Strand entlang läuft. Da sind ganz viele Seesterne angeschwemmt worden. Und dann geht es hin und wirft einen Seestern ins Wasser wieder. Dann nimmt es den nächsten, wirft ihn wieder ins Wasser. Dann kommt ein Mann vorbei und der ist natürlich weise und erfahren und das kleine Mädchen hat halt nicht so einen Überblick. Und dann sagt er, ey, weißt du, was du machst? Das hilft doch gar nichts. Da sind Millionen von Seesternen, die vertrocknen da jetzt alle am Strand. Und wenn du da jetzt mal einen reinschmeißt, das macht doch gar nichts. Du kannst doch die Welt nicht retten, die Seesterne. Das kleine Mädchen hat kurz nachgedacht und hat gesagt, doch, für den Seestern, den ich da reinschmeiße, für den macht es einen Unterschied. Wie ist das mit uns bei der Thematik Reich? Ein erster Vorschlag, erneuern wir doch unser Sehvermögen. Was machen wir mit dem, was Gott uns anvertraut hat? Mit den gefüllten Regalen und der Möglichkeit, die leer zu kaufen. Was machen wir mit dem Geld, das Monat für Monat, auf welche Weise auch immer, bei uns auf dem Konto einläuft? Ob das viel oder wenig ist. Verglichen mit dem, was man in der Welt so verdienen und haben kann, sind wir reich. Auch wenn wir sagen, wir sind höchstens wohlhabend. Wenn wir die Augen schließen und verschließen, werden wir kein Leid und keine Ungerechtigkeit und keine Not dieser Welt verändern. Andererseits natürlich, mit dem bisschen, was wir haben und können, können wir auch nicht die Welt retten. Aber lernen wir doch nochmal neu hinzuschauen. Und zwar nur da, wo wir es aushalten, wirklich aushalten, genau hinzusehen, können wir zusammen lernen, wie wir in der Begegnung mit Not oder Armut auf eine neue und konkrete Weise damit umgehen können. Gott hat uns etwas anvertraut. Er sagt, ihr seid reich, ihr seid beschenkt. Das ist gut, das habe ich absichtlich gemacht. Du hast es vorhin im Gebet, ich nehme das mal wahr, ja, sehr treffend geschildert. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Sie hat gebetet, Herr, mach doch, also ich gebe es mal mit eigenen Worten wieder, dass die Menschen dieser Welt, dass die zu essen haben, dass denen geholfen wird. Zum Glück hast du da nicht aufgehört. Weil das ist oft so bei unseren Gebeten. Herr, mach doch, dass irgendwas in dieser Welt besser wird. Und ich würde mich dann vorstellen, ich bin jetzt in der Rolle Gottes und sage, wieso soll ich da was machen? Ich habe dir das Geld gegeben, ich habe dir die Zeit gegeben, ich habe dir die Fantasie gegeben, ich habe dir ganz viele technische Hilfsmittel gegeben. Wer soll denn jetzt was machen, du oder ich? Und das hast du dann auch angedeutet. Lass uns fantasievoll neu denken und hinschauen, wo ist denn tatsächlich Bedarf in dieser Welt? Oder wo habe ich nur gelbe Ampel, dass ich gucke, dass mein Reichtum für mich reicht, mein Wohlergehen für mich und meine Familie und ein paar Freunde ausreicht? Wo nehme ich das, was mir anvertraut ist, wirklich, und zwar so, dass ich das spüre, um anderen Menschen, die das alles nicht haben, zu helfen? Reichtum an sich ist keine Sünde, genauso wenig wie Geld oder Besitz. Aber machen wir uns das noch einmal bewusst, Reichtum ist nicht neutral. Und die vielen kritischen biblischen Aussagen zu dieser Thematik machen das mehr als deutlich. Es ist eine schiefe Ebene. Reichtum ist ein Versuch, eine Verführung zur Verhärtung, zur Gleichgültigkeit. Und wir müssen nicht alles verkaufen, was wir haben. Aber wir können dieser Versuchung des Reichtums nur widerstehen, dass wir uns darüber klar sind, wir sind sehr gefährdet. Was kann passieren, wenn wir uns diesem Schmerz öffnen, dieser Ungerechtigkeit, die in dieser Welt ist? Und da gibt es mehr als genug um uns herum. Vielleicht, wenn wir ein wenig offener für die anderen werden, können wir zunächst auch mal unseren Schmerz mit ihnen teilen. Und dann vielleicht wird dann unsere geteilte Ohnmacht, wo wir alle merken, wie wenig wir eigentlich machen können, dann doch dazu führen, dass uns Gedanken kommen, dass wir Gott darum bitten, Herr, schenke uns etwas, was unser Herz so berührt, dass uns das nicht gleichgültig lässt. Und vielleicht habt ihr seid ja die Spezialisten hier, das sind nicht wir Pastoren, wir gehören dazu, eine Idee, wie wir als Gemeinde, nicht nur als Einzelne, garantiert unterstützen viele von euch irgendein Projekt oder einen Menschen. Ja, meine Frau und ich, wir machen das schon seit vielen Jahren und immer so, aber das sind halt ganz punktuelle Sachen. Aber vielleicht können wir als Gemeinde überlegen, gibt es nicht eine Möglichkeit, damit unsere Gemeinde hier, die Gott lobpreist und dankt für alles Mögliche, einen Unterschied in dieser Stadt macht, da wo es wirklich drauf ankommt. Damit Menschen von dem Reichtum, den Gott uns geschenkt hat, auch etwas abhaben. Wäre doch toll, wenn da neuer Mut und neue Ideen entstehen könnten. Versucht doch mal in euren Kreisen oder in Zweiergrüppchen oder wie auch immer mit Freunden mal drüber nachzudenken, dass Gott euch Gedanken, uns Gedanken schenkt, wie wir einen Unterschied machen können. Wir sind reich beschenkt. Das könnte man doch in Darmstadt feststellen. Gott segne uns bei diesem Nachdenken und Umsetzen. Amen.